ARD. SWR Kultur. Forum.
10 Jahre nach Wir schaffen das ist die Integration gelungen. Am Mikrofon Marion Theis. Es ist August 2015. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Todesangst. Sie kommen aus Syrien, Irak, Afghanistan, über das Mittelmeer. Diejenigen, die das überleben, laufen zu Fuß über den Balkan bis nach Deutschland. An den Grenzen und den Bahnhöfen herrscht Ausnahmezustand. Vor diesem Hintergrund sagt die damalige Kanzlerin den Satz, wir schaffen das. 10 Jahre später stellt sich die Frage, wie haben sich die Flüchtlinge eingelebt? Wie gut sind sie integriert? Was haben wir seitdem geschafft und was nicht? Ich diskutiere darüber mit dem Politikwissenschaftler Dr. Niklas Haader. Er ist Co-Leiter der Abteilung Integration beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DZIM. Der Soziologin Julia Kosjakova, sie ist Professorin für Migrationsforschung an der Universität Bamberg und Co-Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und dann ist da noch Monika Miller, Fachleiterin des Bereichs Soziale Hilfen bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, seit mehr als 20 Jahren in Kontakt mit geflüchteten Menschen. Erschöpfte junge Männer, Familien mit müden Kindern. Die Menschen, die damals kamen, waren vor allem aus überfüllten Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon aufgebrochen, wohin der Krieg in Syrien sie vertrieben hatte. Länder wie Ungarn winkten sie nach Österreich und Deutschland durch. Von jetzt auf gleich mussten Zehntausende Menschen irgendwo untergebracht werden. Frau Miller, wie konnten Sie zu der Zeit helfen?
Wir konnten Gott sei Dank sehr gut helfen, da die Caritas, der Caritas-Verband ja sehr viel Erfahrung schon hatte in Migrationsberatung allgemein. Es sind auch sehr schnell die Landratsämter und die Kommunen auf die Caritas zugekommen und haben gesagt, Hilfe, wir sind im Moment nicht in der Lage, die Situation allein zu lösen. Bitte unterstützt uns, genauso wie auch die Diakonie wurde angesprochen, das Rote Kreuz, die AWO. Und wir alle gemeinsam haben dann sofort geschaut, dass wir Strukturen schaffen und dass wir die Menschen gut unterbringen können vor Ort.
Strukturen schaffen, das hieß dann in dem Moment, wo sofort Betten da sein mussten, Verpflegung und so weiter. Wie ging das?
Das ging mit einer großen, großen Kraftanstrengung, aber es ging. Da war auch das THW beteiligt, wie gesagt, das DRK, die ja für solche Fälle auch gut ausgebildet und vorbereitet sind. Und Hand in Hand mit den Kommunen und unseren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern haben wir das dann geschafft, tatsächlich erstmal genügend provisorische Schlafplätze zu finden. Und nach und nach wurden das dann auch Unterkünfte, wo die Menschen wirklich besser untergebracht waren.
Was wahrscheinlich nicht überall so gut geklappt hat wie bei Ihnen. Die Bundeskanzlerin, die sagte ja damals, Zitat, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge rangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Dieses Wir schaffen das war ja ziemlich unkonkret. Also was heißt wir und was genau sollen wir schaffen? Wie haben Sie dieses Wir schaffen das verstanden, Frau Kosjakova?
Naja, als Arbeitsmarktforscherin schaue ich natürlich auf die Zahlen in dem Arbeitsmarkt, also wie ist die Arbeitsmarktintegration gelungen. Und nach 10 Jahren können wir sagen, wir haben sehr viel geschafft in Bezug auf Arbeitsmarkt. Also so sind 64% der 2015 zugezogenen Geflüchteten beschäftigt Ende 2024. Und das ist 6 Prozentpunkte niedriger als das Gesamtbevölkerung in Deutschland.
Jetzt sind wir schon im Detail gleich drin. Sagen Sie, Frau Kosjakova, war das damals für Sie dieses Wir schaffen das, war das ein Auftrag, ein Befehl, eine Möglichkeit, ein Wunsch?
Na, ich glaube, das war ein Wunsch und Auftrag für alle, für Gesamtbevölkerung in Deutschland.
Schilder mit Refugees Welcome gab es ja damals, Blumen, Geschenke, eine große Welle der Hilfsbereitschaft ging durch das Land. Die Bild-Zeitung startete die Kampagne Wir helfen. Wann kam die Ernüchterung, Herr Haader?
Wenn ich das richtig erinnere, dann war das Ende des Jahres 2015. Das hat sich dann in einer geänderten Gesetzgebung im ersten Quartal 2016 niedergeschlagen. Es war so, dass im Jahr 2015 besonders Geflüchtete aus Syrien sehr schnell und einfach einen Geflüchtetenstatus in Deutschland bekommen haben. Und da wurden dann Entscheidungsrichtlinien politisch angepasst, sodass ab, ich glaube, März 2016 viele nur noch subsidiären Schutz bekommen haben. Und das war das Ergebnis einer umgeschlagenen, ich sag mal politischen Stimmung, weil ich weiß eigentlich nicht, ob es eine umgeschlagene öffentliche Stimmung war, denn auch im Jahr 2016 haben wir noch extrem viel Hilfsbereitschaft, ehrenamtliches Engagement überall in Deutschland gesehen. Also da war dann die politische Lage eine etwas andere.
Und Flüchtlingsanschläge wie der von Heidenau in Sachsen, den gab es schon vor dem Tag, an dem die Kanzlerin ihren Satz gesagt hatte.
Na klar, also wir haben natürlich rassistisch motivierte Anschläge in Deutschland eigentlich immer wieder gehabt. Da war jetzt 2015, 16 keine Zäsur. Das gab es seit den, ich weiß nicht, 70er, 80er, 90er Jahren immer wieder. Den Teil der Gesellschaft gibt es in Deutschland. Der hat es dann eben auch geschafft, sage ich mal, eine gewisse Meinungsmacht zu mobilisieren.
Die vielen Menschen, die damals auf einmal kamen, die haben Deutschland, ich denke, das kann man so formulieren, an seine Grenzen gebracht, in Kommunen, Behörden, Schulen. Mehr als 1 Million waren es zwischen 2015 und 2016 allein. Würden Sie sagen, das wirkt jetzt noch nach?
Ja, also ganz klar wirkt das jetzt noch nach. Das kann auch gar nicht anders sein, denn Integration funktioniert nicht von heute auf morgen. Und auch wenn 10 Jahre lang klingen, und wir haben ja auch schon gehört, wir haben ja auch schon bereits gute Erfahrungen. Integration ist ein Prozess, der dauert an und der ist eigentlich nie ganz abgeschlossen. Das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen.
Ich würde da gerne noch eine etwas langfristigere Perspektive ergänzen, denn an diesem Wir schaffen das, finde ich, dieses Wir sehr spannend, weil das spricht natürlich die Gesellschaft an, die nicht migriert ist, das spricht die Migrantin an, aber dadurch, dass die Bundeskanzlerin das gesagt hat, spricht es eben auch den Staat an. Und dass der Staat eine aktive Rolle bei der Integration einnimmt, das war in Deutschland lange nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich erst so um das Jahr 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz und dem Aufenthaltsgesetz so wirklich festgeschrieben worden. Damals sind Strukturen entstanden, wie die Integrationskurse, wie die Migrationsberatung für Erwachsene, die dann 2015 so einem ersten Stresstest mal wirklich unterzogen wurden. Und seitdem wurde auch viel angepasst. Deutschland hat da sehr viel experimentiert, ist auch weiterhin noch daran, aus den sozusagen Erfahrungen der letzten 10 Jahre zu lernen. Ich glaube, das könnte auch noch besser sein. Wir könnten noch viel mehr davon lernen, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Das hat keine lange Tradition in Deutschland und das ist noch dabei, sich zu finden.
Wir sprechen über die Menschen, die hier geflohen sind, die nicht wirklich so vorbereitet waren auf die Integration, auf die insbesondere Arbeitsmarktintegration. Die müssten ein Land von heute auf morgen verlassen. Es kamen Menschen ohne Sprachkenntnisse, ohne Informationen, ohne soziale Netzwerke. Also deswegen ist so wichtig, die ganzen Sprachkurse oder Mentoringprogramme und soziale Kontakte. Aber dazu kommt auch, es waren sehr viele traumatisierte Menschen, also mit sehr vielen negativen Erfahrungen. Das beeinflusst den Gesamtprozess von Integration.
Ich möchte vielleicht ergänzen, wenn wir oder wenn meine Kollegen und ich mit Vertretern von Kommunen sprechen, dann hören wir nicht nur über Forderungen, wir hören auf jeden Fall Herausforderungen und ein paar sprechen über Überforderungen, aber dabei muss man auch immer sagen, dass das natürlich auch immer mit einem Blick aufs Geld gesagt wird. Sie wissen alle, dass die Verteilung von Geldern zwischen Bund, Ländern und Kommunen ein Schlachtfeld ist, wo dann die Kommunen eben sich auch entsprechend positionieren. Wir hören aber auch viele Kommunen, die sagen, das war eine Herausforderung. Und wir sind handlungsfähiger geworden. Wir haben gelernt, als Kommune auf verschiedenste unerwartete Ereignisse zu reagieren. Und das hat uns auch stärker gemacht.
Diese Herausforderung, hängt die damit zusammen, dass damals auf einmal wahnsinnig viele Menschen kamen, auf einmal, was nicht zu erwarten war? Oder hängt das vielleicht auch an der umständlichen Art und Weise, damit umzugehen?
Beides. Ich glaube, es ist damals aber auch vielen Menschen zum ersten Mal bewusst geworden, wie kompliziert und bürokratisch Integration in Deutschland verläuft. Also viel mehr Leute sind damit in Kontakt gekommen. Da hat sich dann jetzt auch ein gewisser Änderungswille ergeben. Ich glaube, da kann tatsächlich noch viel gemacht werden, aber es gab eben auch Schritte, die in die Richtung, diese Integrationsprozesse pragmatischer zu gestalten.
Naja, aus der Praxis deutlich einfacher würde ich das jetzt noch nicht nennen, aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und ich finde auch, wir haben die Zeit damals in den 80er Jahren, 70er Jahre, als doch die sogenannten Gastarbeiter zu uns kamen, da haben wir sehr, sehr viel versäumt, sehr viel nicht getan und nicht draus gelernt. Und jetzt tatsächlich 2005 hat es angefangen, dass wir Strukturen geschaffen haben, dass wir gesehen haben, wir brauchen auch eine gewisse Unterstützung des Staates, sonst kann das gar nicht funktionieren.
Ja. Lassen Sie uns mal im Detail bilanzieren, ob und was wir geschafft haben. Wir wollen mit dem Arbeitsmarkt beginnen. Frau Kosjakova, Sie hatten schon kurz gesagt, dass die Tendenz für Sie eher positiv ist jetzt nach der Zeit. Können Sie mal sagen, wer genau ist denn inzwischen in Arbeit von denen, die damals gekommen ist und wer nicht?
Wie gesagt, 64% sind nach 9 Jahren beschäftigt. Aber dieser sogenannte Erfolg ist natürlich nicht für alle Gruppen da. Wir sehen besondere Unterschiede zwischen Geschlechtern. Also die Beschäftigungsquote von Männern liegt nach 9 Jahren bei 76%, was sogar durchschnittliche Beschäftigung von Männern in Deutschland etwas übersteigt. Mhm. Allerdings, die Beschäftigung von Frauen macht die Hälfte von der durchschnittlichen Beschäftigung von Frauen in Deutschland, also und liegt bei 35%.
Und es geht bei den Zahlen, die Sie nennen, um irgendeine Art von Beschäftigung, da sind auch Minijobs mit drin?
Ja, das ist sozialversicherungspflichtige Beschäftigung plus geringfügige Beschäftigung.
Und in welchen Jobs arbeiten die Menschen? Heißt das, dass doch viele die Arbeit machen, die bei uns keiner mehr machen will oder wollte?
Das sind häufig Jobs, die wir sehr gebrauchen können. Also die Geflüchteten arbeiten überproportional häufig in sogenannten Engpassberufen und auch in diesen systemrelevante Berufe, in Gesundheitsbranche, und Männer sind in Lieferdiensten oder auch in Gesundheitsbranche und Fertigungs- oder fertigungsnahen Berufen. Und das sind die Berufe, die häufig auch schlechter bezahlt sind.
Warum haben es die Frauen nicht geschafft? Was meinen Sie?
Die wichtigste Gründe, warum das so langsam ist, einerseits ist natürlich, das sind Frauen, die häufiger Kinder haben, auch häufiger größere Familien mitbringen. Und das natürlich, wenn die Kinderbetreuung nicht vorhanden ist, dann ist Arbeitsmarktintegration sehr schwierig. Aber das ist nicht alles.
Ich möchte da vielleicht ergänzen, dass das eben nicht nur auf dem Arbeitsmarkt ist, sondern das beginnt schon viel früher. Mhm. Wir haben uns mit meinen Kollegen in der letzten Zeit das Integrationskursangebot in Deutschland angeguckt. Und wenn wir so über die letzten paar Wochen gucken, an einem durchschnittlichen Tag gab es etwa 200.000 laufende Plätze in allgemeinen Integrationskursen. Und von diesen 200.000 Plätzen waren nur bundesweit 5.000 mit Kinderbetreuung. Und das setzt sich dann im Arbeitsmarkt fort.
Und die Väter wollen nicht deren Job übernehmen zu Hause?
Die werden ja entstehen, ja auch entsprechend unter Druck, Arbeit zu suchen und Integrationskurse zu besuchen.
Und im Zweifelsfall trifft es dann die Frauen.
Also ich würde nochmal hier ergänzen wollen, es geht nicht nur um Kleinkinder, es geht auch um Grundschulkinder. Also wenn man keinen Hortplatz hat, dann kann man kaum eine Vollzeittätigkeit und manchmal auch Teilzeittätigkeit nicht möglich ist.
Frau Miller, was ist denn da Ihre Erfahrung bei den Frauen, die möglicherweise nicht oder noch nicht arbeiten gehen oder wenig arbeiten gehen? Können die nicht, wollen die nicht oder dürfen die vielleicht sogar gar nicht?
Also es wird sicher auch Einzelfälle geben, wo das Dürfen eine Rolle spielt. Aber nach meiner Erfahrung sind das wirklich Einzelfälle. Die allermeisten wollen und müssen auch, denn die Familien brauchen ein gewisses Einkommen, um in Deutschland leben zu können, oft auch um einen sicheren Aufenthalt bekommen zu können. Und da ist das Bestreben auch der Frauen, irgendeinen Job zu finden, sehr, sehr groß. Der Punkt mit den Integrationskursen kann ich leider nur sehr zustimmen. Das war schon mal sehr viel besser. Das wurde abgeschafft. Es wurden viele Kurse nicht mehr aufgelegt und die Frauen haben oft eben keine Möglichkeit, ihre Kinder anderweitig unterzubringen. Manche haben sich organisiert. Eine Mutter hat immer alle Kinder genommen, abwechselnd. Da gab es schon auch wirklich viel Motivation. Aber die Männer arbeiten oft auch schon. Die Männer sind schneller in Arbeit, auch in Helferjobs ohne Deutsch. Und deshalb stehen sie zu Hause auch nicht zur Verfügung. Dass Deutsch wirklich der Anfang von allem ist und super wichtig ist für die Menschen, das steht ja außer Frage. Ich habe auch sehr viele Klientinnen und auch junge Klienten erlebt, die gesagt haben, naja, jetzt war ich im Sprachkurs, aber wer spricht denn jetzt mit mir Deutsch? Ich vergesse das ja alles wieder. Also auch drinbleiben in der Sprache ist sehr wichtig. Und ich glaube, auch da sind die Frauen ein bisschen im Hintertreff.
Es ist nicht nur Kinder. Die Frauen bringen weniger Erwerbserfahrung mit. Aber wenn die eine bringen, das ist häufig aus Gesundheitsbranche oder aus Bildungsbereich. Und dann, um im deutschen Arbeitsmarkt in diesen Berufen einsteigen zu können, braucht man erstmal Anerkennung von den Qualifikationen. Und hier sind die Prozesse sehr lang und es gibt hohe Risiko der Nichtanerkennung. Und auch braucht man, jetzt kommen wir wieder zu Deutschsprachkenntnisse, braucht man deutlich höhere Sprachkenntnisse für diesen Einstieg, als das wäre beispielsweise in der Baubranche.
Es gab ja damals sehr viele Menschen, die gekommen sind ohne jede Art von Abschlüssen und haben trotzdem in Berufen gearbeitet, bei denen es für uns eine Ausbildung braucht. Ja. Wie schnell dauert das denn im Moment, bis Geflüchtete in Arbeit kommen?
Ich glaube, so kann man nicht sagen. Also wir sehen, dass der Prozess einfach Zeit nimmt. Es gibt Menschen, die starten unter Qualifikation in Helferberufen oder in ganz anderen Berufen. Es gibt Menschen, die warten und dann gehen durch diese Anerkennungsprozesse und dann können in quasi entsprechend der Qualifikation starten. Also es ist sehr, sehr heterogen. Aber man kann so sagen, nach 5 Jahren sind so beispielsweise 40% schon beschäftigt. Und das ist so, steigt weiterhin mit Aufenthaltsdauer.
Wenn wir wollten, dass das schneller ginge, wie ließe sich da was machen von Startseite?
Also ich denke, der Punkt der Anerkennung ausländischer Abschlüsse, den müssten wir uns nochmal gut anschauen. Wir sind sehr stolz auf unser duales System, auf unsere Studienabschlüsse. Das ist auch richtig so. Aber trotzdem müssten wir schauen, dass auch Menschen aus anderen Ländern, aus sehr heterogenen Ländern, wie Sie sagten, auch die bringen eine sehr gute Ausbildung oft mit. Und die sind sehr, sehr frustriert, dass ihre Ausbildung dann hier überhaupt nichts wert sein soll.
Das kann ich nur unterstreichen, um das vielleicht nochmal mit Zahlen zu untermauern. Es ist aktuell so, dass in einem Anerkennungsverfahren es etwa knapp unter einem Jahr dauert, bis die Leute nach dem Einreichen eines Antrags auf Anerkennung eine Entscheidung haben. Diese Entscheidung bedeutet dann aber in ganz vielen Fällen, dass noch gewisse Nachqualifikationen durchgeführt werden müssen. Und das kann dann nochmal im Schnitt bis zu 2 Jahre dauern. Und das liegt nicht nur an der Kursdauer, sondern auch an der Wartezeit auf diese Kurse. Das heißt, wir reden über 3 Jahre, bis eine Anerkennung im Schnitt vollzogen ist. Und wie Frau Kosiakow ja schon sagte, das sind ganz häufig Berufe, in denen vornehmlich Frauen arbeiten. Es gibt aber auch viele Berufe, da ist das optional. Und ich glaube, da können auch Arbeitgeber in Deutschland auch noch mutiger sein und sagen, naja, wir lassen die Leute, es gibt ja eine Probezeit, wir lassen die Leute sich mal beweisen im Job. Und dann gucken wir, ob die einfach äquivalent arbeiten können. Und ich glaube auch, dass diese Anerkennungsverfahren, die müssen verkürzt werden. Und wir müssen es so machen, dass das auch berufsbegleitend laufen kann. Dass die Leute nicht 3 Jahre warten müssen, sondern schon sich einbringen können.
Da reden wir ja schon seit 10 Jahren darüber, dass das eigentlich so laufen müsste, verkürzt. Müsste es weniger Regeln geben? Müsste die Bürokratie verkürzt werden? Brauchen wir mehr Personal? Oder hängt es an allem zusammen?
Ich glaube, Antwort wäre hier an allem zusammen plus Information. Diese Anerkennungsprozess ist so komplex, das unterscheidet sich von Beruf zu Beruf. Und wenn etwas in Berlin anerkannt wird, heißt noch nicht, dass man in Bayern diesen Beruf ausüben kann. Also ich spreche beispielsweise über Lehrtätigkeit.
Ja, und genau, es müssen Spielräume auch ausgenutzt werden. Ich glaube, seit Anfang dieses Jahres gilt ein Gesetz, was eigentlich nicht in erster Linie für MigrantInnen gemacht wurde, aber demnach kann, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig, bei über 28-Jährigen kann 5 Jahre Berufserfahrung in einem Lehrberuf relativ schnell anerkannt werden als Äquivalent zu einer Ausbildung. Diese Flexibilisierung, das geht genau in die richtige Richtung. Das muss jetzt aber auch genutzt werden und das muss schnell genutzt werden.
Was würden Sie sagen, würden mehr der geflüchteten Menschen arbeiten oder vielleicht schneller arbeiten, wenn sie weniger Sozialleistungen bekämen?
Nicht unbedingt, also mindestens nicht in vernünftigen und guten Jobs. Also es gibt Studien.
Die meisten arbeiten immer noch im Niedriglohnsektorbereich, ne?
Also es ist ein großes Teil arbeitet im Niedriglohnsektor, aber die meisten trotzdem schaffen, den Lebensunterhalt selber aus dem Erwerbseinkommen zu bestreiten. Und es gibt natürlich auch Menschen, die ergänzende Leistungen bekommen, aber das ist nicht der Großteil von den Erwerbstätigen.
Fast jede Forschung, die es gibt, weist darauf hin, dass eher, wenn Hürden zur Arbeit abgebaut werden, dass das Beschäftigung steigert. Und zu dem Thema Niedriglohn ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass sich in den letzten Jahren seit etwa 2001 über 200.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland schon haben einbürgern lassen. Das geht nur, wenn man keinerlei Transferleistung, keine Aufstockung, keine Mietzuschüsse oder Ähnliches erhält. Das heißt, da ist schon ein wesentlicher Teil von Menschen, die wirtschaftlich selbstständig dastehen.
Also dazu würde ich auch gerne noch etwas sagen. Es geht nicht nur um die Einbürgerung, es geht auch um einen gefestigten Aufenthalt. Und auch da sind sehr, sehr viele Menschen motiviert, diesen zu erhalten, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und auch dafür muss man seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten, ohne Sozialleistungen. Und schon allein aus diesem Grund sind sehr viele wirklich bemüht, Arbeit zu finden und eben keine Sozialleistungen zu beziehen.
Ein Großteil der Geflüchteten, die 2015 und in den Folgemonaten und Jahren kamen nach Deutschland, das waren junge Männer, viele davon Jugendliche, übrigens etwa jeder Fünfte kam ohne Eltern. Wie viele von denen haben es geschafft, eine Ausbildung abzuschließen? Kann man das sagen?
Ja, unsere Befragungszahlen deuten darauf hin, hier wiederum gilt, über Aufenthaltsdauer steigt der Anteil von Personen, die Bildungserwerb in Deutschland genossen haben. Und nach 5 Jahren war das so circa 20-25% unter allen Erwachsenen und dann unter jüngeren Menschen etwas höher. Aber Paratzahlen habe ich leider nicht.
10 Jahre nach Wir schaffen das, ist die Integration gelungen? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Soziologin Julia Kosjakova, dem Politikwissenschaftler Niklas Harder und Monika Miller von der Caritas. Was haben die Schulen nach 2015 geleistet mit den vielen jungen Menschen, die auf einmal kamen und die beschult werden mussten?
Ich denke, die Schulen haben tatsächlich Unglaubliches geleistet. Und wir können wirklich sehr dankbar sein, dass das einigermaßen funktioniert hat. Immer noch braucht es sehr, sehr viel mehr. Wir brauchen diese Kinder und die brauchen einfach auch mehr Betreuung, Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen. Und ja, das kostet auch Geld. Aber die Schule ist, glaube ich, der Kosmos, wo unsere Kinder ankommen und wo die Integration oft ganz besonders gut auch gelingen kann.
Die Verteilung auf Schulen hat ja nicht immer so geklappt, wie man sich das vorstellt. Es gibt seitdem Klassen, wo kaum noch deutsche muttersprachliche Kinder mit dabei sind. Das ist nicht so haltbar und machbar und sinnvoll, oder?
Also es gibt schon sehr lange, kenne ich, sogenannte Integrationsklassen oder Welcome-Klassen, wo zu Beginn tatsächlich nur junge Kinder untereinander sind, die gar kein Deutsch können. Das heißt, da ist der Fokus eben nur auf deutsche Sprache erwerben. Und dann werden die Kinder je nachdem erstmal stundenweise und dann auch komplett in Klassen integriert. Diese Klassen haben eigentlich lange gut funktioniert. Auch die brauchen eine gute Betreuung, engagierte, motivierte Lehrerinnen und Lehrer, die es auch gibt. Und wenn das gut funktioniert hat, dann wäre die Integration in die normale Regelklasse eigentlich in Ordnung. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wo sie sich befinden. Sind sie jetzt auf der Schwäbischen Alb oder sind sie halt in Stuttgart in einer Brennpunktschule? Es sind nicht nur geflüchtete Kinder in den Klassen, sondern auch unsere anderen Migrantinnen und Migranten haben Kinder, die vielleicht eben nicht mit Deutsch aufgewachsen sind und die erst nochmal richtig Deutsch lernen müssen.
Ich möchte da jetzt nicht ganz hart widersprechen, aber es gibt jetzt kürzlich eine Studie der Universität Halle, die gezeigt hat, dass diese Integrationsklassen eigentlich häufig auch ein kleines Lernhindernis sind und dass ein schnelleres gemeinsames Lernen eigentlich besser ist für alle Beteiligten. Und dann möchte ich da auch nochmal unterstreichen, wenn wir jetzt über Brennpunktschulen sprechen, dass da in der öffentlichen Debatte Sprache häufig so als das Problem gesehen wird. In der Forschung ist es aber eigentlich so, dass die wichtigste Determinante für Bildungserfolg in Deutschland, für Migrantinnen, aber auch für Nicht-Migrantinnen, ist da immer noch das Einkommen der Eltern. Wir reden hier nicht über die Klassen in Berlin, wo ganz viele Kinder von Diplomaten sitzen, die auch sehr viele Sprachen sprechen, sondern wir reden dann immer über Schulen in wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen.
Ja, es liegt auch am Geldbeutel der Eltern und das hat ganz direkt natürlich auch mit der Wohnsituation zu tun. Da kann ich nur zustimmen.
Dann würde ich nochmal anders fragen wollen. Gelingt Integration von Kindern denn nicht besser, wenn sie mit denjenigen, die schon länger hier wohnen, vermischt werden?
Das wäre die eine Lösung aus meiner Sicht, ja. Aber ob man das pushen kann, ob alle Beteiligten da auch mitmachen, dazu müssten ja auch deutsche Eltern dann sagen, ja, ich gebe mein Kind in Schule XY, weil das zum Beispiel mein Einzugsbereich zu meinem Wohnort ist. Aber sehr viele gehen dann in eine andere Schule, die auch weiter weg ist, weil da vielleicht mehr deutsche Kinder sind und sie sich verständlicherweise auch erhoffen, dass da die Förderung für ihr eigenes Kind dann besser wäre.
Vielleicht kann ich hier noch ergänzen, das ist genau der Kritikpunkt an diese Willkommensklassen oder Integrationsklassen. Also was die Studien zeigen, je länger Kinder dort sitzen, und das ist häufig, kann über Jahre hinweg dauern, desto negativer wirkt das auf deren Integration. Und viel besser sind diese Regelklassen, wo Kinder mit anderen Kindern sich vermischen. Und so kann man auch Deutsch deutlich besser lernen. Also unter Kindern funktionieren das wesentlich besser und einfacher und effizienter als unter Erwachsenen.
Und ich möchte jetzt auch nochmal, was ich selten tue, das deutsche Schulsystem ein bisschen loben. Denn wir sehen zwar, dass im Ausland geborene Kinder eindeutig nicht die gleichen Abschlüsse oder weniger Abschlüsse schaffen als in Deutschland geborene Kinder. Was allerdings auch daran liegt, dass viele schon mit 14, 15, 16 nach Deutschland kommen, deswegen auch nur noch sehr kurz in den deutschen Schulen sind. Dass aber in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern nur noch einen kleinen Nachteil haben vor anderen in Deutschland geborenen Kindern.
Ich würde da gerne noch den Punkt einbringen unserer wirklich immer noch sehr vielen ehrenamtlich Engagierten. Denn wenn Engagierte ehrenamtlich Hausaufgabenbetreuung anbieten, mit den Kindern am Nachmittag sich beschäftigen, vorlesen, ihnen den Wert des Lesens beibringen, was ihre eigenen Eltern oft nicht können, auch weil sie beim Arbeiten sind, das sind die Kinder, die es dann auch wirklich schaffen in Ausbildung oder sogar Studium. Das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Beitrag.
Wir haben vom Kosmos Schule geredet, wo jüngere Menschen aufeinandertreffen, die teilweise sich erstmal miteinander verständigen müssen, was die Sprache angeht, die aber auch aus komplett unterschiedlichen Hintergründen kommen, mit anderen Sitten, mit anderen Gewohnheiten. Inwieweit haben wir das hingekriegt, dass da das Zusammenleben klappt?
Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir das schon auch hinbekommen. Es geht nicht innerhalb der ersten 1, 2, 3 Jahre. Es ist wirklich ein Prozess, aber ich glaube, die meisten wollen sich anpassen, bringen etwas mit, dass sie sagen, ich muss hier vorwärts kommen und dann muss ich auch schauen, wie funktioniert das Land, in dem ich gelandet bin. Sicher gibt es immer wieder Fälle, die sich nicht an die Regeln halten, deren Sitten zu sehen sind und die uns nicht gefallen, aber ich glaube, in der Masse haben die meisten es doch geschafft.
Ich habe als Kind mehrere Jahre in einem kleinen Dorf in einem afrikanischen Land gelebt und war da das mit meinen Geschwistern das einzige europäische Kind in einem Umkreis von, ich weiß nicht, 100 Kilometern. Das heißt, man würde sagen, eigentlich sehr gute Integrationsbedingungen. Nach 3 Jahren hatten wir noch kein Verständnis der Nuancen der lokalen Kultur. Nicht mal ansatzweise. Ich würde sagen, das dauert mindestens 10 Jahre, wenn nicht länger, da wirklich alles zu verstehen. Und da können wir dann gerne in 5 oder nochmal 10 Jahren drüber sprechen.
Ich würde gerne als Migrationsforscherin dazu was sagen. Integration heißt, die beide Seiten zueinander müssen kommen. Und das heißt nicht, dass diejenigen, die hier sind, müssen nur sich integrieren oder sogar assimilieren und deren Kultur verlassen und nur deutsche Kultur aufnehmen. Man muss natürlich kennenlernen, das neue Kultur. Aber das heißt nicht, das muss man komplett übernehmen. Wenn beide zusammen funktionieren, ist doch für alle Seiten gewonnen.
Das klingt natürlich schön und nach Wunschdenken. Andererseits, wenn Menschen, die hier leben, also Lehrerinnen zum Beispiel, auf Väter treffen, die ihnen nicht die Hand geben wollen, da muss man sich nicht entgegenkommen, oder?
Ich befürchte, das ist so eher anekdotische Beispiele, anekdotische Evidenz als... Ja,
also diese Fälle gibt es wirklich und ich habe auch in meiner Beratung solche Fälle erlebt, aber ich habe auch sehr oft erlebt, dass eine andere Form der respektvollen Begrüßung dann angewandt wurde. Ich finde, genau wie Sie gesagt haben, es ist ein Geben und Nehmen und nicht alles, was die Menschen mitbringen, ist dann per se nichts wert oder nicht gut. Auch wenn jemand sich vor mir verbeugt und respektvoll Guten Morgen, Frau Miller, sagt, ohne mir die Hand zu geben, dann ist das für mich in Ordnung.
Wenn der Respekt da ist gegenüber Frauen aus Menschen, die vielleicht aus einer patriarchalischen Struktur kommen, ist das sicher in Ordnung. Ist das denn erfüllt?
Sicher nicht immer, aber sehr viel mehr, glaube ich, als in der Öffentlichkeit suggeriert wird.
Und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, ich glaube, wir sollten uns jetzt auch nicht so hinstellen und sagen, Deutschland hätte jetzt gar keine Probleme mit Gleichstellung, wären da nicht die Migranten. Auch demokratische Werte, das ist ein andauernder Kampf, den wir mit oder ohne Migration in diesem Land führen. Das ist eine Auseinandersetzung, das ist eine Aushandlung, das ist gelebte Demokratie mit oder ohne Migrantin.
Hätte denn Deutschland weniger Kriminalität, wenn die Migranten von damals nicht gekommen wären?
Also dazu ist die Forschungslage, hat keine klare Meinung, aber kausale Effekte von Migration auf Kriminalität bis jetzt habe ich nicht beobachtet.
Die Frage kommt häufig und ich äußere mich dazu sehr ungern, weil die Datenlage in Deutschland dazu leider sehr schlecht ist. Wir reden, wenn es darum geht, immer über die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Und Vertretern der Polizei ist es auch immer wichtig, dass das Kriminalfälle sind und nicht Kriminalität. Das heißt, das sind Fälle, wo die Polizei davon ausgeht, da könnte etwas Kriminelles passiert sein. Da am Ende entscheiden das aber Gerichte. Es ist jetzt so, dass die Polizei im Mittel so im Jahr etwa 5 Millionen Kriminalfälle feststellt, davon dann aber die meisten von den Staatsanwaltschaften eingestellt werden, weil die glauben, dass da kein Kriminalfall vorlag, weil die keine Tatverdächtigen ermitteln konnten, weil es geringfügig war aus verschiedensten Gründen und dann im Jahr nur etwa 800.000 Fälle vor deutschen Strafgerichten landen. Leider sind die Daten nicht verknüpft, das könnte man machen, das wird aber nicht getan. Das heißt, wir haben eigentlich kein eindeutiges Lagebild über Kriminalität in Deutschland. Es gab jetzt aber vom IFO-Institut in München eine Studie, die haben diese Kriminalfälle angeguckt und haben gesagt, wenn mehr Menschen irgendwo leben, gibt es mehr Kriminalfälle. Das ist eigentlich immer so. Wir können aber nicht sagen, dass durch die 2015, 2016 gekommenen Geflüchteten die Zahl der Kriminalfälle über das gestiegen ist, was wir eher erwarten würden, wenn irgendwo mehr Menschen leben.
Da muss man die Tatsache der jungen Männer noch dazu nehmen, ne, die grundsätzlich eher auffällig werden in dem Bereich.
Was Sie sagen ist, wenn wir irgendwo Bewegung sehen, dann liegt es eher daran, dass mehr Menschen in Ballungsräume zugezogen sind. Da sagen die Kriminologen, die sprechen davon sogenannten Opportunitätsstrukturen, dass da auch mehr Möglichkeit besteht, kriminell zu werden.
Man kann die Kriminalstatistiken aber schon auch so lesen, dass die Kriminalitätsfälle von denjenigen, die Migrationshintergrund haben bzw. ausländische Staatsangehörigkeit, dass die im Vergleich zu den Deutschen höher ist. Das kann man schon rauslesen, ne?
Sie sind überrepräsentiert, wenn wir uns einfache Mittelwerte angucken. Es ist leider mit den vorliegenden Daten nicht so leicht möglich, da dann Alters-, räumliche und Gender-Effekte rauszurechnen. Und es ist eben auch ein Effekt der Polizeiarbeit. Die Zahl der Kriminalfälle kann auch steigen, weil einfach mehr Polizisten eingestellt werden, die genauer hingucken und mehr Kriminalfälle erfassen, die vorher nicht erfasst waren, obwohl sich die Kriminalität eben überhaupt nicht verändert. Und das ist eben die Krux an diesen deutschen Daten, dass wir nicht wissen, steigt die Zahl der Kriminalfälle, weil wirklich mehr passiert oder weil genauer hingeguckt wird oder weil in bestimmten Bereichen genauer hingeguckt wird. Und insofern ist es da auch als Forscher sehr frustrierend, sich zu diesem Thema zu äußern, weil sich jede Zahl in die eine oder die andere Richtung drehen lässt.
Es gibt ja dennoch Gegenden, wo Menschen sich unsicher fühlen. Also ich nehme mal vielleicht als Extrembeispiel Neukölln, wo man auch weiß, da gab es gehäufte Fälle von Antisemitismus, von Frauenfeindlichkeit.
Ja. Natürlich sind Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus Probleme, die bearbeitet gehört werden. Gleichzeitig gibt es vom Bundeskriminalamt eine Studie über das Sicherheitsgefühl in Deutschland. Und am unsichersten fühlen sich Frauen, die nicht in Deutschland geboren wurden, in Deutschland.
Weil die Angst haben, dass sie attackiert werden von Extremisten?
Ich wollte nur sagen, natürlich gibt es auch Probleme. Das dürfen wir ja nicht kleinreden, das ist so. Aber ich denke, die Menschen, die ein Unsicherheitsgefühl haben, allgemein sind ganz oft auch die Menschen, die keinerlei Kontakte haben, die mir oft erzählen, naja, ich kenne ja gar keinen. Und ich glaube, das ist schon auch ein gewisser Krux an der Sache, denn wenn man Orte für Begegnung schafft, wenn die Leute sich wirklich mal kennenlernen können und es ist ein Gesicht dahinter und man kennt die Geschichte von jemandem, dann sagt man nicht mehr so leicht, die Syrer sind alle so und so, die Iraker sind alle so und so, sondern dann ist es plötzlich der Nachbar Mohammed und der nette Nachbar Ahmed. Und mit dem kann man dann auch was anfangen. Und da weiß man dann auch, das sind Menschen, wie du und ich.
Diese Begegnungsstätten, die gibt's ja überall. Die gibt's in jedem Dorf, in jeder Stadt mehrfach. Warum sind die versteckt? Warum kriegen das vielleicht zu wenige Menschen mit? Warum werden die nicht mehr genutzt von beiden Seiten?
Ja, das ist wirklich sehr schade, denn wir haben uns wirklich seit 2015 bemüht, sofort und wirklich mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement Orte aufzubauen wie Sprachcafés, Frauenfrühstücke und so weiter. Ich glaube, dieser erste Schritt hineinzugehen ist sowohl für die Migrantinnen und Migranten als auch für die deutsche Bevölkerung nicht einfach. Wenn sie mitgenommen werden, wenn es mal ein Fest gibt, wo man einfach vorbeischauen kann und keine Verpflichtungen hat, dann funktioniert das schon sehr gut. Aber das ist richtig. Es muss noch viel mehr sichtbar werden. Und ich finde, die Begegnungsstätten sind wirklich ein sehr wichtiger Ort.
Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, trotzdem mindestens noch zwei Sätze zum Wohnungsmarkt sagen, was ja ein großer Faktor der Integration ist. Also es gibt wirklich nach 10 Jahren immer noch Menschen, die in Zelten leben.
Also aus meiner Erfahrung in den beiden Landkreisen, wo wir tätig sind, ist das inzwischen die Ausnahme, Gott sei Dank. Aber wir haben Unterkünfte, die wirklich, also manch deutschen Besucher die Tränen in die Augen treiben, weil die baulich auch wirklich nicht gut sind. Wir haben aber auch inzwischen in vielen Kommunen, die früh gebaut haben und die guten Sozialraum geschaffen haben für die Menschen. Wir haben beides, aber Zelte kenne ich keine mehr.
Ich kann vielleicht aus der Daten kurz was dazu sagen. Der Anteil von Personen, die in privaten und nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, steigt über Aufenthaltsdauer. Aber auch unsere Daten zeigen, dass nach 8 Jahren seit dem Ankunft, also unter 2015 zugezogenen, wohnen immer noch 9% in Gemeinschaftsunterkünften oder auch sonstigen Unterkünften und 88% wohnen in privaten Unterkünften. Mhm.
Das Problem ist natürlich, dass der Wohnungsmarkt für Geringverdiener überhaupt extrem angespannt ist. Dazu kamen noch viele Menschen, die aus der Ukraine auch auf den Wohnungsmarkt wollten und Wohnungen haben. Ist das denn so, dass, wie die AfD das teilweise auf Wahlplakaten suggeriert hat, wir ohne Flüchtlinge kein Wohnungsproblem mehr hätten?
Nein. Das Problem ist bei Gemeinschaftsunterkünfte oder bei Wohnungsmarkt, also wir haben diese Verteilung gemacht nach Königsteiner Schlüssel, wo die Geflüchteten erstmal eigentlich zu strukturschwachen Regionen zugeteilt worden sind. Und das führte dazu, dass Orte waren mit Wohnraum, aber keine Jobs. Und das hat ganz viele negative Effekte. Wenn man die Arbeitsmarktlage berücksichtigen würde bei dieser Zuteilung am Anfang, könnte man die Arbeitsmarktintegration deutlich steigern. Und wenn man arbeitet, kann man auch sich besseren Wohnen leisten.
Nach 10 Jahren gibt es Vorurteile gegenüber Geflüchteten, die sich hartnäckig halten, obwohl sie falsch sind.
Natürlich schauen Sie auf unsere Politiker und Politikerinnen, welche Aussagen sie manchmal immer noch heute treffen. Und das auch hat negative Konsequenzen für die Integration und Teilhabe von den Geflüchteten, die zu uns gekommen sind. Also unsere letzte Studie zeigt auch in den Regionen, wo es rechtsextremistische Demonstrationen gibt und je größer diese Demonstration gibt, desto negativer wirkt das auf die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.
Welche Vorurteile sind denn falsch?
Ich würde gerne zunächst einmal nennen, dass wir immer über die Geflüchteten sprechen und es ist absolut keine homogene Masse. Die Menschen aus Eritrea, aus dem Iran, aus Syrien oder der Ukraine werden oft in der Wahrnehmung in einen Topf geworfen. Und das ist natürlich schon mal nicht in Ordnung, finde ich.
Die meisten Geflüchteten, Die meisten 2015 und 2016 nach Deutschland gekommenen Menschen haben es geschafft. Wer es nicht geschafft hat, ist der öffentliche Diskurs. Wir haben es in den letzten 10 Jahren nicht geschafft, einen sachlichen, unaufgeregten, selbstbewussten Diskurs über Fluchtzuwanderung in Deutschland zu etablieren. Und ich finde, diese Diskrepanz aus den öffentlichen Meldungen aus der Politik und der vielen ehrenamtlichen Arbeit, die aber trotzdem vor Ort überall geleistet wird, wirklich beeindruckend.
Dann müssten wir vielleicht auch mal, wenn Sie sagen, offener Diskurs über Vorurteile reden, die sich tatsächlich bestätigt haben.
Ich kenne solche Beispiele, glaube ich, nicht. Aber ich kann vielleicht über Vorurteile reden, die immer suggeriert werden und dann die sich nicht bestätigen lassen. Also dass hier alle kommen wegen Sozialsysteme. Nein, die Menschen fliehen von den Krieg, Verfolgung. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen hier kommen. Und häufig, das sind Familien, soziale Netzwerke, warum man hier landet, aber nicht per se Sozialsysteme. Und es gibt auch verschiedene Studien, die sich das ein bisschen aus kausaler Perspektive angeschaut haben. Also beispielsweise in der Schweiz, weil dort die lokale soziale Systeme unterscheiden. Und da sieht man keinen Zusammenhang zwischen lokale Sozialsystem und Zuwanderung und nicht, insbesondere nicht für die Migranten und Migrantinnen.
Sie sagen, wir haben einiges geschafft seit 2015, anderes läuft noch nicht und könnte noch besser laufen. Da müssen wir uns nur mal manche Ausländerbehörden im Jahr 2025 angucken. Stuttgart zum Beispiel, da wird immer wieder darüber berichtet, dass es da relativ chaotisch zugeht. Im Moment ist die Wahrnehmung vieler Menschen in Deutschland allerdings die, als wäre kaum etwas erreicht worden. Wie kriegt man hier die Tatsachen und das Gefühl wieder zusammen?
Das ist eine gute Frage, eine sehr wichtige Frage.
Ich glaube, wie Herr Haider gesagt hat, wir müssen über die Fakten reden und nicht emotional und populistisch alles diskutieren. Es gibt sehr viel Forschung dazu, aber anstelle, um über diese Forschung, über Fakten zu reden, wird dann häufig emotional und populistisch basierend auf kleine Anekdoten gegangen.
Genau, ich glaube, es ist einfach ein Fakt so der Aufmerksamkeitsökonomie, dass Mittelwerte, Trends langweilig sind zu berichten und die Randphänomene, einfach weil sie Randphänomene sind, weil sie etwas Besonderes sind, die schaffen Aufmerksamkeit. Ich bin kein Medienforscher, aber ich vermute, dass sozusagen diese sehr verkürzten Berichterstattungen in den verschiedenen neueren Formaten da auch eben nicht helfen.
Wir müssen auch noch mehr den Fokus auf die positiven Beispiele legen, die es ja wirklich aus meiner Erfahrung zuhauf auch gibt. Da wird viel zu wenig drüber berichtet. Da muss ich sagen, auch wir als Caritas müssten da noch mehr in den Social Media, in der Berichterstattung mehr zeigen, was für Fälle funktioniert haben, was für Fälle auch schon ganz selbstverständlich sind. Manchmal nehmen wir das gar nicht mehr wahr und das ist eigentlich schade. Wir reden immer über die schlechten Nachrichten. Ja, das ist so, aber das schadet uns.
Ja, Sie werden es nicht verhindern können, dass wenn jemand einen Polizisten ersticht in Mannheim, dass darüber berichtet wird.
Das ist auch schrecklich und darüber muss man auch berichten, da gar keine Frage. Aber wir müssen auch über die positiven Fälle mehr berichten.
Allerletzte Frage. Es werden ja immer wieder große Mengen an Menschen Richtung Europa aufbrechen, solange es Kriege gibt, Terrorgruppen, die ganze Dörfer niedermetzeln, islamistische Regime wie die der Taliban. Das heißt, so ein Szenario wie das von 2015 könnte sich im Prinzip wiederholen. Wären wir heute auf sowas besser vorbereitet?
Ja, also wir hatten 2022, also mit Ukraine-Krieg, wieder erlebt, dass in noch kürzester Zeit sehr viele Menschen hier gekommen sind. Und wir waren hier, glaube ich, besser vorbereitet, auch weil sehr viel ehrenamtliches Engagement gab. Und man hat dann von Asylverfahren verzichtet, man hat von Verteilung verzichtet, also von den ganz vielen bürokratischen Auflagen und Hürden, die dann schädlich sind später. Und man hat gesehen, hat sehr vieles sehr gut funktioniert. Also stellen Sie sich mal vor, wenn man alle Ukrainer und Ukrainerinnen dann verteilen würde und dann wieder das alles auf die Kommunen sehr stark gehen würde. Hier war ehrenamtliches Engagement unglaublich stark und hat sehr vieles gebracht.
Das ehrenamtliche Engagement kann ich nur bestätigen, was aber auch schon 2015 da war, Gott sei Dank. Das ist einfach unheimlich wichtig und wir hoffen sehr, wir können auch weiterhin Ehrenamtliche betreuen, begleiten und motivieren, dass sie dabei bleiben. Ich finde, ja, wir haben Strukturen geschaffen. Auch die Kommunen, Landratsämter haben sehr, sehr viel dazugelernt und haben jetzt gewisse Strukturen einfach, sind vorbereitet und fangen nicht bei Null an. Und wir hoffen sehr, dass auch die finanzielle Ausstattung unserer Kommune es erlaubt, dass sie nicht wieder alles abbauen müssen und falls dann wieder Menschen kommen, von vorne anfangen müssen.
10 Jahre nach Wir schaffen das ist die Integration gelungen. Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Marion Theis, und mit dem Politikwissenschaftler Dr. Niklas Haader vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM. Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Professorin für Migrationsforschung an der Uni Bamberg, und mit Monika Miller vom Bereich Soziale Hilfen bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.